Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der nderf.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. Heute mit der Geschichte von Diana. Die beschreibt nicht nur ihre Erfahrung, sondern auch, wie es ihr hinterher gegangen ist. Ich musste ins Krankenhaus für eine Notoperation. Ich hatte sehr schlimme Krämpfe und Schmerzen im Bauchraum. Der Arzt, mein Hausarzt, war nicht sicher, ob es mein Blinddarm war oder ob es etwas mit meinem Fortpflanzungsapparat zu tun hatte. Ich hatte sehr starke Schmerzen, während etwa 12 Stunden, konnte nicht schlafen oder stehen oder aufrecht gehen, also schickte er mich am Ende in die Klinik. Die Ärzte waren immer noch unsicher, was das Problem verursachte, waren sich aber einig, dass ich so bald wie möglich operiert werden müsse. Dies war mein erstes Mal in einer Klinik als Patient und ich lachte die ganze Zeit vor der Operation. Ich glaube, es waren nur die Nerven. Meine Mutter war da, so wie mein Ex-Verlobter. Ich kam in die Operation, sie entschieden sich für einen laparoskopischen Eingriff, das ist ein Schlüssellocheingriff. Da war dann der normale Ablauf, unter Anästhesie gesetzt zu werden, und alles wurde schwarz. Das nächste, was ich wahrnahm, war die Stimme von jemand, der laut sagte, bevorstehender Herzstillstand. Ich benutze dieses Wort, bevorstehend, nicht? Es ist kein Wort, das in meinem Wortschatz gewöhnlich vorkommt. Das nächste, was ich dann wahrnahm, ich war nicht mehr in meinem Körper. Ich kann dies nicht klarer erklären als so. Ich schwebte nur hinein und heraus aus Zimmern in der Klinik, vermute ich. In einem Zimmer schwebte ich über jemand, der operiert wurde, direkt über dem Bett, und sah ein Skalpell, das die Haut durchdrang, sah Fleisch, das herausgeschnitten wurde und Blut, das heraussickerte. Ich war nicht ängstlich, ich war nicht traurig, ich war nicht glücklich. Alles das ist sehr ungewöhnlich für mich, weil ich normalerweise eine sehr launische Person bin und die Sicht von Blut mich schockiert. Um es so zu sagen, als sie mir zuerst in der Klinik den Tropf anlegten und ich zur Toilette musste und mit diesem Ständer mit dem Tropf ging und mich auf die Toilette setzte und das Blut irgendwie zurück in den Schlauch floss, wurde ich fast ohnmächtig. Daraufhin musste ich von einer Krankenschwester im Rollstuhl zurück ins Bett gebracht werden. Mein Verlobter bekam einen Anfall. Was ist mit dir passiert, Babe? Was tat ich? Ich hatte noch einen Lachanfall. Jedenfalls, als ich sagte, ich wurde nicht beeinflusst durch das, was ich sah, ich war sehr mitfühlend und sonderbarerweise ruhig. Zuerst schien ich irgendwo nahe der Decke zu sein, dann plötzlich war ich nur einige Zoll entfernt von dem, was eine Operation zu sein schien. Das nächste, was ich bemerkte, war, dass ich plötzlich in einem anderen Zimmer über einem anderen Bett schwebte, wo eine Frau ein Kind gebar. Ich konnte ihr Schreien hören, das Pressen, das Heben. Ich war direkt einige Zentimeter über dem Kopfaustritt des Babys und dann war es geboren. Es war fast, als könne ich den ersten Atemzug des Babys fühlen. Ich erinnere mich, wie ich dachte, sehr ruhig, oh, es ist eine sehr dünne Linie zwischen Geburt, Leben und Sterben, Tod. Ich kann nicht sagen, dass ich sehr emotional über all dies war. Ich nahm an, was mit mir geschah und was ich sah, ohne es in Frage zu stellen. Wieder, das sieht mir gar nicht ähnlich. Ich habe keinen Zeitrahmen oder wie lange ich hinein und hinaus aus Zimmern schwebte, aber danach schien ich sehr schnell zu reisen, über eine große Distanz. Es war dunkel, vielleicht ein Tunnel. Am Ende des Tunnels war Licht, ein so strahlendes Licht, und vor mir waren Silhouetten von Leuten, Wesen, Seelen. Es schienen Köpfe und Schultern da zu sein, aber ich konnte keine Gesichter sehen oder irgendetwas, das tiefer lag. Oh, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele. Sie fächerten sich endlos aus vor mir. Einer war vorn am Kopf, der Spitze, der Front, und hinter diesem Myriaden weitere in einer Art nicht endenden Dreiecks oder Pyramide, bis in die Unendlichkeit, während das Licht strahlend hinter ihnen schien. Nochmals, ich war nicht verängstigt, noch glücklich, noch traurig. Ich fühlte mich im Frieden und in Annahme von dem, was mit mir geschah. Ich stellte nichts in Frage. Meine Mutter wurde schwanger mit mir von einem Deutschen, der in Australien lebte. Sie war nur einige Monate schwanger, als mein Vater bei der Überquerung einer Straße von einem Auto angestoßen und getötet wurde. Dies passierte vor den Augen meiner Mutter. Die Ursache, wieso ich dies erzähle, ist, weil an der Spitze dieses Dreiecks von Silhouetten mein Vater war. Ich sah kein Gesicht, er sprach nicht mit mir, aber sofort, als ich dorthin kam, wusste ich einfach, dass er es war. Ich blieb eine Weile mit diesen Seelen im Licht, und es war, als würde ich dorthin gehören. Es war, als ob wir alle eins waren, im Frieden. Dann war es, als würde ich auf eine Seite gebracht, nicht geführt oder so etwas, nichts zu mir gesagt oder mich bewegt, es geschah einfach. Ich war noch dort an diesem Ort, aber an einer Seite mit dieser Seele meines Vaters. Es war nicht, als spräche er oder sprechen sie mit mir, aber es gab noch Worte. Das macht nicht viel Sinn, ich weiß es. Aber es war wie Telepathie oder so etwas. Die Worte waren: Diana, es ist noch nicht deine Zeit, du musst zurückgehen. Das akzeptierte ich einfach. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, die Ärzte, die im Operationssaal Witze erzählten, und sie lachten, und ich kam zu mir, noch mit geschlossenen Augen, dann als nächstes, dass ich herausgefahren wurde und der Pfleger mein Gesicht leicht berührte, während er sagte, Diana, wach auf, wach auf. Ich wachte auf und öffnete meine Augen, und das Erste, was ich ihn fragte, war, kann ich noch Kinder bekommen? Er lachte und sagte, selbstverständlich, dir wurde eine Eierstockzyste entfernt. Sie war ziemlich groß, aber alles andere darin war in Ordnung und du kannst Kinder haben, keine Sorge. Daraufhin wurde ich hinausgefahren in den Aufwachraum. Sie stellten mich in eine Reihe mit anderen, die gerade ihre Operationen hinter sich hatten. Hier war es, wo ich begann, in wesentlicher Hinsicht auszuflippen. Alles, was ich gerade erlebt hatte, kam jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, in kurzen Rückblenden zu mir zurück. Ich schrie innerlich. Ich fühlte mich wie gelähmt, versuchte die Aufmerksamkeit der Pflegerin zu erregen. Als es mir gelang, sagte sie kalt zu mir, Sie müssen hier während einer Stunde unter Beobachtung bleiben. Ich sagte, aber Sie verstehen nicht, was eben mit mir geschehen ist. Ich muss mit Ihnen reden. Ich ergriff ihren Arm. Oder mit jemandem reden. Ich bitte, ich habe Angst. Sie sagte, schau, ich habe keine Zeit dafür. Es gibt andere hier, nach denen ich auch schauen muss. Sie werden hier eine Stunde warten müssen. Sie schälte meine Finger von ihrem Arm und ging weg. Ich war fast hysterisch. Ich konnte meine Augen nicht offen halten. Aber jedes Mal, wenn sie sich schlossen, sah ich Rückblenden von Blut, Skalpelle, die in Fleisch schnitten. Ich begann zu erkennen, dass ich vorher gestorben war. Ich sprang aus meiner Haut vor Furcht. Jedes Mal, wo das geschah, verkrampfte ich mich, schnellte empor, hatte Schmerzen wegen der Operation und ich dachte, ich würde wieder sterben. Nach etwa 10 Minuten, glaube ich, fing ich mich wieder, ich hatte keine Wahl, und konzentrierte mich darauf, wach, meine Augen offen zu halten. Direkt vor mir war eine Uhr und ich schwöre, ich beobachtete den Sekundenzeiger, bis der 50 Mal herumgegangen war. Und als meine Zeit um war, schrie ich nach der Pflegerin, sie solle mich zurück in mein Bett bringen. 2 Pfleger kamen, um mich zurück zu meinem Bett zu fahren, mit meinem Verlobten, der mir später erzählte, dass ich über Misshandlungen von der Wachpflegerin schrie, als sie mich herausfuhren. Anscheinend bedachte ich sie mit jedem schlechten Schimpfwort unter der Sonne und die Pfleger lachten hysterisch über meinen Auftritt. Doch es hörte dort noch nicht auf. Ich kam zurück in mein Bett. Ich kam in ein Mehrbettzimmer. Ich hatte eine private Krankenkasse, die mir das Recht für ein Einzelzimmer gab, aber wie der Zufall es wollte, war in jener Nacht keines frei. Ich flippte immer noch aus. Mein Verlobter war dort und ich versuchte ihm häppchenweise zu erklären, was geschehen war. Aber alles kam verkehrt heraus, verworren. Er sagte, Diana, das sind die Drogen, okay? Ich sagte, nein, nein, ist es nicht. Etwas ist geschehen. Ich wollte nicht, dass er mich allein lässt. Ich behielt ihn an meiner Seite von 11 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, als die diensthabende Schwester ihn schließlich hinauswarf. Ich schlief überhaupt nicht. Ich blieb wach, bis die Sonne 4 Stunden später aufging. Und weil jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, diese Rückblenden auftraten und ich wirklich dachte, ich würde sterben, wenn ich einschlafen würde. Schlussendlich schlief ich doch im Tageslicht erschöpft ein und hatte Träume, Albträume, Visionen von der ganzen Sache, immer und immer wieder. Obwohl ich seitdem nie wieder davon geträumt habe. Nachdem ich wieder zu Hause war, als ich mich von der Operation erholte, sprach ich mit 2 Leuten über mein Erlebnis. Meinem Verlobten, der darüber hinwegging, und einer engen Freundin, die in der medizinischen Industrie arbeitete. Sie sagte, Dee, es passiert dauernd. Die Geschichten, die ich dir erzählen könnte, über wie viele Leute auf dem Operationstisch sterben und wiederbelebt werden, meistens wegen zu viel Narkosemittel und so weiter und so weiter. Es dauerte lange Zeit, ehe ich mit meiner Mutter darüber redete, aus ersichtlichen Gründen. Ich habe seitdem etliche Bücher über das Thema gekauft und mein Erlebnis ist ziemlich typisch für Nahtoderfahrungen. Ich habe es einigen Leuten über die Jahre erzählt. Es ist etwa 5 Jahre her, seit es geschah. Aber dies ist das erste Mal, dass ich es dokumentiert habe. Ja, also, das ist einer der wenigen Berichte, die ich kenne, wo der betreffende Mensch hinterher sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, beziehungsweise die dauert ja nicht sehr lang, aber sie kommt zurück und hat ganz, ganz viel Angst und das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise sind Leute, die zurückkommen, in irgendeiner Weise sehr berührt oder fühlen sehr viel Liebe und Frieden. Das beschreibt sie ja jetzt da gar nicht, sondern sie ist sehr schockiert und traumatisiert fast von den Sachen, die sie da im Krankenhaus beobachtet hat, also die Skalpelle, die da, die Operationen, die sie beobachtet hat, als sie da außerhalb ihres Körpers war und durch das Krankenhaus geschwebt ist. Die Nahtoderfahrung an sich, also als sie da mit ihrem Vater ist, da schreibt sie auch nicht wirklich, wie sie sich da fühlt. Es ist eher, doch im Frieden schreibt sie, sie ist im Frieden, aber es ist eher sehr unbeteiligt. Also gerade diese außerkörperliche Erfahrung, wo sie das alles zuschaut und wo sie das alles nicht schockiert, das schockiert sie erst hinterher, als sie sich daran erinnert. Und das ist für mich auch wieder so ein Hinweis darauf, dass wenn wir aus dem Körper raus sind, auch ein Teil von uns zurückbleibt. Und ich bin nicht sicher, ob das ist, was wir gemeinhin Ego nennen. Es ist auf jeden Fall diese Bewertung, dieser bewertende Verstand, der da offensichtlich nicht mitkommt. Denn sie ist da mit allem einverstanden. Sie akzeptiert, dass sie das alles sieht. Sie stellt nichts in Frage. Sie fühlt sich in Annahme von dem, was mit ihr geschieht und akzeptiert das einfach, auch dass sie dann zurückgehen muss. Und erst als sie wieder dann zurück ist in ihrem Wachbewusstsein, da kommen dann diese Flashbacks und da bekommt sie erst diese schlimmen Gefühle. Ja, es ist schade, dass sie nicht schreibt, wie es dann ihr weiterhin gegangen ist. Das Einzige, was sie schreibt, ist, dass sie glaubt nicht, dass sie ihr Leben auf irgendeine Weise anders lebt als direktes Resultat davon, dass sie diese Erfahrung gemacht hat. Was auch ungewöhnlich ist, die meisten Leute beschreiben ja, dass sie weniger Angst vorm Sterben haben, dass sie sich mehr in Verbindung fühlen mit der Natur, der Umwelt und den Mitmenschen. Bei ihr ist es eher die Furcht, die da überwogen hat. Ja, die scheint aber nicht allzu lang gedauert zu haben, denn sie schreibt dann auch, dass sie irgendwann dann das angenommen hat und dass sie sich besonders gefühlt hat, weil sie dieses Erlebnis gehabt hat. Ja, interessant auch, dass sie ihren Vater getroffen hat, an der Spitze von unendlich vielen anderen Seelen. Ich frage mich, ob das ihre Vorfahren sind, ihre Ahnen, an deren Spitze der Vater steht. Ich habe das unlängst mal gedacht, dass es ja sehr innerhalb von ein paar Generationen, die man rückwärts geht, schon sehr überfüllt wird im Stammbaum. Also wenn wir ein paar Generationen zurückgehen, dann haben wir schon bald an die 100 Vorfahren. Jeder Elternteil hat ja dann 2 Großelternpaare und die haben wieder jeweils 2. Das ist ja so ein exponentielles Anwachsen. Und da ist es durchaus möglich, dass das alles ihre Ahnen waren. An der Spitze ihr Vater und dahinter dann die Großeltern und die Urgroßeltern und die Ururgroßeltern und so weiter und so fort. Ja, auch schade, dass sie das nicht näher sehen konnte oder mehr in Kontakt sein konnte. Gut. Damit endet unsere heutige Folge. Ja, wenn ihr mir schreiben wollt, ihr wisst, info@nte-podcast.de. Ihr könnt euch meine Instagram-Seite anschauen, meine Facebook-Seite und auch natürlich meine Homepage. Ich habe da auch immer wieder neue Bücher, die ich da reinstelle in die Bücherliste, wenn jemand gerne etwas bestellen möchte. Bitte lasst mir eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform. Und noch was, erzählt es ruhig weiter, dass es Nahtoderfahrungen gibt. Ich denke, dass viele, viele Menschen das gerne wüssten, dass wir keine Angst vor dem Sterben zu haben brauchen. Dass Sterben nichts ist, wovor man sich fürchten muss. Und dass das eigentlich keine Katastrophe ist, sondern nur ein Übergang in eine andere Welt und ein anderes Leben, das dann andere Sachen zu bieten hat. Also redet darüber, empfehlt den Leuten Bücher, empfehlt ihnen den Podcast, lest ihnen Geschichten vor. Denn ich denke, in Zeiten wie diesen kann man gar nicht genug darüber sprechen. Und das hilft wirklich vielen Menschen. Ich bekomme viele Zuschriften, die mir erzählen, wie sehr ihnen das weiterhilft zu hören, dass das physische Leben hier nur ein ganz kleiner Teil von dem ist, was wir in Wirklichkeit sind und was wir in Wirklichkeit erleben können. So, das waren jetzt die definitiven Schlussworte. Und ich wünsche euch alles Liebe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.